Herzlich willkommen zur 25. Session von Pixeltherapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy, und bei mir wie immer The DualSense, Chris Hexabear. Ja, ist okay. Das war
Force Feedback.
Es hätte eine Hornisse sein können oder der DualSense, man weiß es nicht genau. Weißt du, warum ich jetzt auf den DualSense komme?
Weil er der beste Controller aller Zeiten ist.
Ich glaube, das stimmt sogar. Das würde ich vielleicht sogar unterschreiben. Nein, aber ich zocke gerade so ein bisschen Fortnite. Und Fortnite ist jetzt kein Spiel, was jetzt irgendwie... Also macht natürlich viele Dinge richtig, aber jetzt nichts Besonderes meiner Meinung nach. Aber selbst bei Fortnite hast du beim Schießen, diese Trigger, die da vibrieren und die da ein bisschen Widerstand erzeugen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und der DualSense Controller schafft sogar, dass sich Fortnite wie ein cooler Shooter anfühlt. Und das ist eine ziemliche Leistung und man unterschätzt das total. Wenn ich jetzt zum Beispiel Fortnite spiele und dann wieder umsteige auf Warzone, wo das leider nicht unterstützt ist, das fehlt extrem.
Aha, okay. Ich dachte, Call of Duty würde das unterstützen.
Ja, der neue Teil Cold War unterstützt das, aber der alte Teil mit Warzone haben sie es leider offenbar noch nicht reingepatcht. Und Modern Warfare, vielleicht kommt das noch. Aber es ist ganz interessant, was so ein kleiner Trigger für einen Unterschied machen kann, wie sich das dann anfühlt.
Das stimmt.
Chris, wie geht's dir?
Ausgezeichnet. Gut ins Jahr gestartet. Wie geht's dir?
Langweilig ins Jahr gestartet, aber genauso wollten wir es eigentlich. Und ja. Ich glaube, wirklich viel los war bei keinem was wegen Corona.
Richtig.
Aber Gott sei Dank gibt es Videospiele, dass das allein nicht ganz so zart ist.
Ja.
Chris, bei Watch Your Playing, ich sag's wie es ist. Ich habe ein bisschen Godfall gespielt, ich habe ein bisschen Warzone gespielt, ein bisschen Fortnite, aber das ist alles irgendwie nicht so spannend jetzt gerade.
Mhm.
Deswegen, ich überlasse das jetzt dir. Ich habe da sonst nicht viel zu sagen gerade.
Okay. Dann mache ich es ganz kurz, weil wir die letzten Wochen schon so viel darüber gesprochen haben. Das Ende von Cyberpunk verspricht eine Fortsetzung oder eine Art von DLC, die Geschichte wahrscheinlich weitererzählt. Es gibt 5 Enden insgesamt und ich habe irgendwie durch Zufall das Secret Ending getriggert. Ich kann nicht so viel sagen. Ich will auch nicht zu viel spoilern, aber es...
Spoiler lieber gar nicht.
Es verspricht schon ziemlich viel. Also ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Die Bugs, die bleiben natürlich und die ganzen Versprechungen, die müssen jetzt dieses Jahr erfüllt werden und in Zukunft. Und ich werde das Ganze dann, weil es eben verschiedene Enden gibt, bestimmt auf der PS5 nachholen, wenn da die Version erscheint.
Oh, wow.
Und vielleicht als weibliche Wii spielen, als Corpo, weil jetzt habe ich... als Street Kid die Kampagne beendet. Das war sehr cool, vor allem wegen der unterschiedlichen Arten, wie du mit den Leuten redest. Du hast sehr viel Ahnung von dem, was in der Stadt passiert und kannst da anders agieren.
Wie viel Zeit hast du jetzt investiert in das Spiel? Hast du deine Stundenzahl für uns?
Ich habe die Kampagne nach 60 Stunden beendet. Die Story an sich dauert aber eigentlich nur 20 Stunden. Also ich muss echt sagen, das ist eine sehr kurze Geschichte.
Was ich super finde, wie gesagt.
Auch seine Höhepunkte tatsächlich. Ist aber an sich, fühlt es sich gar nicht so lange an. Durch die ganzen unendlichen Sidequests und die Karte ist auch danach echt noch bombastisch voll.
Aber 60 Stunden ist voll okay, finde ich. Also
absolut.
Es muss ja jetzt nicht 150, 200 Stunden wie The Witcher 3 sein. Beziehungsweise, ich meine... Da kommen ja dann noch, wie du gesagt hast, wahrscheinlich DLCs dazu. Das wird natürlich die ganze Spiel... Also natürlich ist geplant, dass man noch mehr Zeit in der Welt verbringt. Chris, finales Fazit von dir. Jetzt, wo du es durch hast, du hast einen Großteil der Side-Missionen gemacht, du hast viel Zeit in dem Spiel verbracht, überdurchschnittlich viel Zeit. Wie stehst du denn jetzt zu dem Spiel? Also du hast das letzte Mal, ganz am Anfang warst du noch sehr begeistert, hast du gesagt, es ist besser als Witcher 3. Beim letzten Mal hast du gesagt, nein, doch nicht besser als Witcher 3.
Mhm.
Wie fällt es denn jetzt in dein Rollenspiel? Reden wir mal nur von Rollenspielen.
Mhm.
Wenn du es jetzt vergleichst mit allen anderen Rollenspielen, hat es in die Top 3 geschafft, in die Top 5, in die Top 10? Wie stehen wir da gerade?
Nein. Also ich glaube nicht, nein.
Also nein,
dafür bin
im Sinne
ich
von
zu unterwältigt. Also es ist einfach keine einwandfreie Spielerfahrung und da gibt es wesentlich bessere Rollenspiele.
Aber liegt es jetzt wirklich... Traumwelt,
es liegt
kurz,
jetzt
Chris.
Nicht an den Bugs. Es liegt
okay,
nicht nur
wow.
an den Bugs. Es liegt einfach an vielen Ideen, die nicht ganz ausgereift sind oder nicht ganz durchdacht sind, nicht zu Ende gearbeitet wurden. Es liegt eher an dem, dass es noch nicht vollständig ist. Du kennst das bestimmt. Also ich spiele gerade ein anderes RPG, dazu kommen wir später noch, in so einer Complete Edition, wo alles dabei ist und alles läuft poliert auf der PS5. Und das wünsche ich mir von Cyberpunk. Dann wäre es wirklich so ein, dann könnte man drüber reden, ob es in die Top 3 kommt. Dann wäre es wirklich auch von der Länge her, von den Sidequests, wenn das alles poliert wäre und gut gebalanced, dann wäre es wirklich so ein Top-Tier-RPG im Moment.
Nein. Ja, aber du sagst ja, an den Bugs liegt es nicht wirklich. Also auch eine Polished-Version wird er jetzt am Spiel nicht so viel ändern können.
Doch schon. Es liegt einfach an so Kleinigkeiten. Es gibt Missionen, die zum Beispiel in Verfolgungsjagden enden und dann überfahrst du Menschen und dann eigentlich, zum Beispiel in GTA würde dich dann die Polizei bis in den Tod verfolgen. Wir kennen alle die Polizei in GTA, die kann dir ganz schön den Arsch aufreißen. Und in Cyberpunk verfolgt sie dich nicht mal. Also du kannst einfach durch die Stadt fahren und nach ein paar Metern ist sie abgewimmelt.
Ja. Das
zerstört die Spielerfahrung. Und wenn sie da konsequenter wären, und das gilt einfach für viele Bereiche des Spieles, dann wäre es durchaus ein besseres Spiel.
Ich frage mich halt, ob sowas noch gepatcht wird und ob inwiefern man sowas... Also ich meine, patchen kann man alles theoretisch heutzutage, aber...
Doch, ich
glaube nicht, dazu dass noch es passieren sagen. Wird, ehrlich gesagt.
Ich glaube schon. Ich habe das erwähnt. Es wird so eine Art No Man's Sky-like Return geben für dieses Spiel. Und das ist geplant auch für dieses Jahr. Im Juni soll es wirklich viel Content für das Spiel geben, dass das Spiel auch erweitert. Und es gibt einfach Systeme, die versprochen wurden. Es hätte eine ganze Kanalisation geben sollen, die einfach gescrapped wurde, weil sich das nicht ausgeht. Es gibt Gigabyte an Daten, die nachgereicht werden müssen, weil sich das alles nicht ausging. Also ich glaube, das wird, wenn wir dann eben irgendwann in Zukunft eine Complete Edition Cyberpunk bekommen, wird das durchaus ein anderes Spiel sein, weil da so viel nachkommen wird. Aber es wird vermutlich noch 1-2 Jahre dauern, bis es soweit ist.
Ich meine, ich wage jetzt mal die Prognose, diese Complete Edition wird dann niemanden mehr interessieren. Also der Unterschied bei No Man's Sky ist, No Man's Sky hatte wenig Inhalt, aber es war nicht broken. Weißt du, das Spiel hat funktioniert, es war unterwältigend, es war nicht das, was die Entwickler sich vorgestellt haben oder was sie versprochen haben, muss man auch fairerweise sagen, aber sie hatten einen soliden Grundstein, weißt du, wo du halt aufbauen kannst und dann musst du nur noch Features hinzufügen. Bei Cyberpunk ist es so, dass der Grundstein einfach scheiße ist, weil der Fehler verseucht ist. Das heißt, ich glaube, wenn wir Glück haben, sehen wir die PS5-Version vor dem Sommer. Wenn wir Pech haben, sehen wir die erst zum Weihnachtsgeschäft 2021, weil ich glaube, jetzt geht es mal irgendwie darum, die Last-Gen-Version irgendwie zu retten und zu patchen.
Das ist hoffnungslos.
Es ist hoffnungslos, aber sie werden es trotzdem versuchen müssen. Und sie werden das, also haben sie auch gesagt, dass da jetzt mal die Priorität drauf liegt und das geht nicht so einfach. Das wird jetzt Wochen und Monate dauern, glaube ich. Mhm. Deswegen glaube ich auch, dass sich alle DLCs, alles, was da geplant ist, das wird sich sehr, sehr weit nach hinten verschieben. Eine Befürchtung ist halt dann wirklich, dass wenn das dann alles mal rauskommt und wir reden dann von dieser Fabelwesen, der Complete Edition Version, die dann vielleicht in einem Jahr, vielleicht später rauskommt. Ich glaube einfach, die Leute, die es interessiert, die haben es jetzt gezockt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dann nochmal jemand irgendwie, die wenigsten werden nochmal Geld dafür ausgeben, geschweige denn irgendwie sagen, okay, ich spiele das jetzt nochmal durch. Ich glaube, für die meisten Spieler ist das, ich habe es gezockt. Es war ein bisschen enttäuschend. Vielleicht auch nicht. Es gibt einen YouTuber, der heißt Beat'em Up oder Beat'em Ups oder irgendwie sowas. Der hat einen sehr, sehr langes, eine lange Detailanalyse von dem Spiel hochgeladen, irgendwie CD Projects are all liars oder irgendwie sowas. Das dauert irgendwie 50 Minuten, wo halt wirklich auf die Dinge eingeht. Und der sagt halt auch, es liegt jetzt nicht nur an den Bugs, sondern es wurden sehr, sehr viele Dinge versprochen, wie zum Beispiel, dass die Leute halt, jeder in der Stadt hat seinen eigenen Tagesverlauf, ja. Also, jeder KI-Gegner und das ist halt alles Schwachsinn. Die sind aus der Klonarmee irgendwie rausgezogen. Da schaut jeder Vierte schaut gleich aus und die rennen dreimal um den Häuserblock und sonst machen die gar nichts und bleiben halt dazwischen stehen und kaufen sich eine Nudelsuppe. Und dass die Polizei irgendwie, du machst ein Verbrechen und hinter dir auf einmal zack steht die Polizei. Also halt auch so, das Spiel hat, und das zu patchen, wird eine Herausforderung. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist nicht Fehler, das ist im Spieldesign, ist das eingearbeitet. Ich glaube nicht, dass du das patchen kannst, dass jetzt jedes Extra, jede Straßen-KI, Bevölkerungsstatist, dass der auf einmal eine völlig neue Art hat, sich zu verhalten. Das kannst du, glaube ich, nicht so leicht reinpatchen. Das müssen ja Unmengen an Daten sein. Und ganz ehrlich, ich glaube, sie werden einfach sagen, schau mal, dass es läuft und dann machen wir weiter. Dann konzentrieren wir uns auf The Witcher, dann konzentrieren wir uns auf DLCs oder weiß ich nicht was. Ich glaube echt, dass das ein bisschen ein Hype-Opfer ist, dieses Spiel. Und zusätzlich halt, dass es halt komplett fehlerhaft jetzt auf den Markt geschmissen worden ist. Aber es ist einfach nicht Gott, dieses Spiel.
Es ist ein gutes Spiel, verstehe ich nicht falsch.
Es ist ein gutes Spiel. Ich kann gar nichts dazu sagen, weil ich es noch gar nicht gezockt habe. Aber was ich so höre von dir und von den anderen, es ist ein gutes Spiel. Es könnte ein sehr gutes Spiel sein, aber...
Ja. Es könnte besser
und das
sein.
Ist ja okay. Weißt du, es muss ja nicht jedes Spiel immer gleich irgendwie, weiß ich nicht, God of War sein, wo man sich denkt, oh, das beste Spiel aller Zeiten oder so. Aber das ist halt, Hype ist so, aber das passiert halt auch ganz ehrlich, wenn du ein Spiel 5 Jahre im Voraus ankündigst. Selber schuld.
Ja.
Das macht man nicht.
Richtig.
Das macht man nicht, Chris.
Ja. Lass uns über was anderes reden.
Ich möchte sehr gerne über was anderes reden. Besser gesagt, du möchtest über was anderes reden. Ich habe nichts mehr bei Watcher Playing.
Ja, genau. Ich habe bei unserer letzten Session einen Titel vergessen, der 2021 erscheinen wird, den ich auf jeden Fall ausprobieren möchte. Und das ist Final Fantasy 16.
Oh je.
Warum bin ich so interessiert gerade an diesem Teil?
Sag's mir.
Weil wir gerade bei Disaster Launches waren. Der 14. Teil von Final Fantasy ist ein MMO. Der ist vor ein paar Jahren desaströs gelauncht.
Also das hat gezockt tatsächlich.
Auf Cyberpunk-Niveau desaströs gelauncht. Und dann kommt irgend so ein junger Creative Director, übernimmt das Ruder von diesem gescheiterten MMO, die bringen eine Version raus, Square Enix, Final Fantasy XIV Reborn, und die Massen, die Fans lieben dieses Spiel. Und bis heute gibt es mehrere Add-ons, die auch abgefeiert werden und auf Metacritic 90-Plus-Wertungen haben. Dieser Mann, der dieses Spiel gerettet hat, macht jetzt mit Final Fantasy seinen ersten Singleplayer-Standalone-Titel. Und der hat einfach bewiesen, dass er eine Final Fantasy-Geschichte erzählen kann mit dem 14. Teil. Warum sage ich das? Im Moment spiele ich Final Fantasy 15, weil das in der PlayStation Plus Collection als Royal Edition, eben als Complete Edition, verfügbar ist. Gratis für jeden, kann sich jeder laden. 66 unglaubliche Gigabyte. Und dieses Spiel, auch wenn ich es durchaus charmant finde, weiß nicht, was es sein will. Ich habe selten so verdutzt bei einem Spiel reingeschaut. Obwohl ich weiß, dass es japanisch ist. Ich weiß, worauf ich mich da einlasse. Aber selbst mir ist das zu viel. Ich fange mal kurz an mit der Prämisse. Es ist eigentlich ein Roadtrip mit 4 Typen. Mhm. Jeder kennt dieses Bild wahrscheinlich von dem Cover. Die sind alle unterschiedlich. Die haben Eigenschaften, sind aber alle in schwarzen, engen Lederklüften eingespannt. Und du bist eben mit denen unterwegs, du als Noctis, der Sohn eines Königs, sollst verheiratet werden und musst zu deiner Geliebten sozusagen. Gut, das ist mal die Prämisse, also fährst du los und währenddessen geht dann im Hintergrund das Königreich unter, dein Vater stirbt angeblich und du bist sozusagen in der offenen Welt auf dich alleine gestellt mit deinen Kumpanen. Das Spiel verfügt über ein Auto und über moderne Technologie, aber alle reden, als wären sie in einem Fantasy-Setting. Also da treffen zwei Welten aufeinander, die überhaupt nicht funktionieren. Dann diese typischen japanischen flapsigen Sprüche sind zwar nett, weil es wirklich ein gutes Gemeinschaftsgefühl entsteht. Du hast immer deine 4 Kumpanen dabei, den Prompto, den Ignis und den Gladius. Und du kannst sie auch im Kampf kommandieren. Die machen dann mit dir Kombos. Das Kampfsystem, muss ich sagen, funktioniert überraschend gut. Ist eine sehr angenehme Abwechslung nach dem tristen Gefuchtel in Cyberpunk und in Assassin's Creed. Wenn ja die Story nicht so hanebüchen wäre, das killt die Motivation überhaupt ja, weiter spielen zu wollen. Das Einzige, was mich jetzt noch wirklich an der Stange hält, ist die schöne Welt, die man zwar mit dem Auto befahren kann, aber selbst das Auto fährt auf einem Schienensystem. Also du hast Straßen durch diese Welt und du kannst nur rechts zwei drücken und auf dieser Schiene links und rechts hin und her schwenken mit deinem Auto. Ja. Also es ist sehr mühsam, sich damit durch die Welt zu bewegen. Wenn du 5 Stunden in das Spiel investiert hast, dann kriegst du Chocobos, mit denen kannst du dann auch wirklich herumreiten und hast mehr Freiheiten in dieser Open World.
Das sind diese Hühner, oder?
Genau, das sind diese hühnerartigen Viecher, mit denen kannst du dann auch in deiner Gruppe zu viert herumreiten und so die Welt erkunden. Wie gesagt, das Kämpfen macht dann wirklich durchaus Spaß. Es ist auch durchaus fordernd. Es lässt sich viel kombinieren. Man hat auch Magie. Man ist auf der Suche nach magischen, mächtigen Waffen, die dieser Prinz für sich gewinnen kann. Es ist eine Augenweide dieses Spiels, läuft auch total gut. Macht es wenig Spaß zu erkunden, weil dann nicht viel zu holen ist. Ab und zu sammelst du so Items auf, mit denen kann einer deiner Gefährten kochen, wenn du ein Lager aufschlägst. Der andere fotografiert dich die ganze Zeit. Du kannst dann diese Fotos anschauen, jedes Mal, wenn du dich schlafen legst. Das Spiel hat durch seinen Open-World-Aspekt auch so eine Art Überlebenskomponente. Das heißt, wenn es Nacht wird, werden die Gegner stärker und andere Gegner kommen raus. Das ist meistens der Zeitpunkt, wenn du ein Lager aufschlagen solltest, um ja, die Zeit zu überbrücken und dann am nächsten Tag wieder loszuziehen. Das sind alles coole Systeme und da gibt es noch viel komplexere Dinge. Du spielst die Story durch und das war's. Du kannst das alles auf der Seite liegen lassen und echt nur eine hanebüchene, aber durchaus sprichwörtlich gigantisch inszenierte Story durchspielen. Dieses ganze japanische Setting mal nebenbei lässt, eigentlich durchaus Spaß macht. Das war jetzt ziemlich viel, sorry, aber es muss sich loswerden.
Es ist, ich überlege die ganze Zeit, wie ich in diese Welt reinkommen kann. Und ich habe mir gedacht, ich schaff's vielleicht mit dem Remake, ne? Mit Final Fantasy VII war das, glaube ich, dieses Remake.
Sehr gut, dass du das ansprichst, weil das ist eigentlich der Titel, den ich mir als nächstes vornehmen wollen würde. Also ich möchte jetzt mehrere Final Fantasy spielen, 15, 7 und dann 16. Das wäre mein Plan für 2021. Und weil du das gerade sagst, wie komme ich in diese Welt rein? Final Fantasy 15 fängt an mit einem Satz auf einem schwarzen Screen und da steht "For fans and first-timers". Das Gute an dem Kampfsystem vom 15. Teil ist, dass es nicht mehr rundenbasiert ist. Es ist alles in Echtzeit. Alle Kommandos, die du gibst, passieren in Echtzeit. Und das funktioniert überraschend gut, obwohl es manchmal wirklich viel, weißt du, am Screen sein kann, obwohl viel passiert, weil du manchmal gegen Gegnerhorden kämpfst und immer mehr nachkommen, funktioniert das überraschend gut und es haut gut rein. Du kannst dich, also dieser Noctis hat wirklich viele verschiedene Waffen, die ordentlich reinhauen und du kannst dich zu den Gegner teleportieren oder einfach zu einer Klippe oder zu einem irgendwie einem Pfosten, der in der Landschaft steht, und mal dort dann an deinem Schwert hängen. Also der schickt dieses Schwert voraus und teleportiert sich entweder zum Gegner, den er dann schlagen kann, oder irgendwie zu einer Klippe und hängt dann dort am Schwert an der Klippe und du kannst das Geschehen von oben beobachten. Und während du oben hängst und runterschaust, kannst du deinen Buddies Kommandos geben. Ja. Und wenn du dann im richtigen, wenn der dann das Kommando ausführt, wie zum Beispiel der Prompter, der zieht dann seine Waffe und schießt auf den Gegner, dann kommt kurz das Kreissymbol. Wenn du im richtigen Moment drückst, teleportiert sich der Noctis von der Klippe runter, haut mit seinem Schwert drauf und dann führen sie eine Combo aus. Also wirklich macht für, wenn dieses ganze Fantasy und japanische Setting nicht wäre, wäre das richtig gut. Also vielleicht auch für dich. Ich glaube halt, du würdest dir das irgendwann nicht mehr gefallen lassen, dieses ganze japanische Gedudel.
Also
ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll. Es ist echt affenartig.
Ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Setting prinzipiell. Also
ja, das verstehe ich.
Ich glaube, wenn ich, also ich tue mir, da fängt schon bei den Figuren an, mit diesen lächerlichen Haarschnitten, ja, die halt wirklich genauso ausschauen, als hätte man sie aus irgendeinem Manga-Comic rausgezogen.
Ja.
Ich tue mir ein bisschen schwer, das ernst zu nehmen.
Ja.
Ja. Das ist auch der Grund, warum ich so wenig, also ich mag zum Beispiel Hack-and-Slay-Spiele total gerne, aber ich kann mit Devil May Cry so wenig anfangen, obwohl das auch ganz, ganz viele Fans hat und viele sagen, oh, das ist das beste Kampfsystem überhaupt. Ja, sorry, aber es ist so ridiculous. Ja, und ja. Dieses lächerlich Übertriebene kann ich ehrlich gesagt nicht ernst nehmen. Und wenn ich halt ein Spiel nicht ernst nehmen kann, dann tue ich mir halt schwer damit.
Ja, verstehe dich. Nein, das ist das Gleiche bei Bayonetta bei mir. Ich verstehe, das ist genau das Gleiche. Das ist
ein gutes Beispiel auch, ja.
Ich würde so gern Bayonetta spielen, aber ich weiß jetzt schon, dass mich das irgendwie abturnt.
Es ist vielleicht einfach nicht für uns gemacht. Es gibt tolle Spiele aus Japan, also Demon's Souls ist zum Beispiel ein Beispiel, ja, auch Metal Gear Solid ist Resident Evil, ja, also da gibt es ja ganz, ganz viele Marken, die aber halt, ich sag's jetzt mal vorsichtig, einen westlicheren Ansatz haben, was Story und Charaktere angeht, und deswegen tue ich mir da wahrscheinlich leichter, einen Zugang zu finden. Es ist halt, bei mir steht's und fällt's halt oft mit den Charakteren, und wenn ich die nicht ernst nehmen kann, gerade in einem RPG, naja, wo es ja jetzt schon auf die Story und die Charaktere ankommt, dann sehe ich da wenig Chancen. Das Einzige, was mir in Final Fantasy 16 so ein bisschen Hoffnung gibt, ist, dass es doch deutlich düsterer ausschaut.
Mehr mittelalterlicher, fast europäisch, würde ich sagen.
Das könnte jetzt so ein Ding sein, wo ich sage, okay, das ist vielleicht cool, da kann ich vielleicht reinkippen, aber auch da bin ich jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr skeptisch. Ich würde, wenn überhaupt, vielleicht wirklich mit dem Remake mal anfangen, weil viele sagen, das ist das beste Spiel aller Zeiten. Okay. Schauen wir mal. Also,
magst du rundenbasierte Kämpfe? Du bist mehr so ein Echtzeit-Typ, gell?
Das stört mich nicht, wenn es gut gemacht ist und wenn es spektakulär präsentiert ist. Also XCOM nehme ich immer ganz gerne als Beispiel. Ich liebe das Kampfsystem dort, ja. Weil es halt auch cool präsentiert ist und weil es nachvollziehbar ist. Es ist interessant. Also ich habe tatsächlich Final Fantasy 14, weil du es vorher angesprochen hast, das RPG. Ich habe A Realm Reborn tatsächlich eine Zeit lang gespielt. Jetzt nicht lang, muss ich zugeben, weil auch da mit den Charakteren, ich tue mir so schwer. Ich wollte auch immer Monster Hunter spielen, aber nochmal, ich komme
über diesen Look. Darüber erzähle ich dann nächste Woche.
Ich komme über diesen Look einfach nicht hinweg, weil es einfach so, dabei liebe ich das Monster Hunter, weil es die Ausrüstung suchen und Monster killen. Ich habe zum Beispiel, wie hieß dieses Free-to-Play-Dings? Dauntless. Habe ich so lange gezockt.
Ja, okay.
Dauntless ist so eine Free-to-Play-Light-Version von Monster Hunter. Ich glaube, so kann man sagen. Hat sau viel Spaß gemacht. Es ist wirklich Monster Hunter Light. Aber ich mag halt so einen Comic-Look dann noch mehr als diesen japanischen Look. Und das Problem, was ich auch habe bei so japanischen Spielen, man muss sich immer damit beschäftigen. Weil Monster Hunter ist auch so, es ist so kompliziert und es ist so... Es ist so übertrieben deep und unzugänglich.
So viele Zahlen.
Ja, ich glaube irgendwie, vielleicht ist der asiatische Markt ist es vielleicht noch eher gewohnt, dass man sich in Spiele so richtig reinfuchst und dass man da Zahlen dreht und dass man sich auf YouTube und mit Tutorials ewig damit beschäftigt. Das ist auch ein bisschen bei Demon's Souls so, wenn wir uns ehrlich sind.
Ja, sicher.
Ich habe auf sowas gerade keinen Bock. Also bei mir ich muss es schon wirklich gern haben, dass ich mich da wirklich hinsetze und mich reinfuchse. Ja, ist nicht ganz so meins, ehrlich gesagt. Dazu ist mir mein Leben, ehrlich gesagt, ein bisschen zu stressig. Und dafür habe ich jetzt auch gerade nicht die Zeit für Videospiele, muss ich ganz ehrlich sagen.
Klar, okay.
Aber es ist spannend. Ich finde es cool, dass du da jetzt einen Zugang gefunden hast. Wer weiß, vielleicht kippst du noch komplett rein. Wäre cool.
Ich erweitere meinen Horizont.
Auf jeden Fall, das kann man ja machen. Chris, wir haben in dieser Woche jetzt keinen News-Ticker, weil es ist mal abgesehen davon, dass Cyberpunk und CD Projekt Red wahrscheinlich schon zum vierten Mal verklagt werden. Es ist nichts Spannendes gerade. Aber wir haben ein Reader-Mail, die hat jemand auf Instagram geschrieben. Magst du das vielleicht mal kurz vorlesen?
Genau, der Michael aus Wien hat mir geschrieben. Er wünscht uns natürlich einen guten Rutsch und wollte fragen, ob wir nicht vielleicht jeweils am Anfang des Monats die neuen PS Plus Spiele reviewen könnten. Ihr beide habt deutlich mehr Erfahrung, um zu wissen, ob Greedfall was taugt. Liebe Grüße, Michi.
Michi, vielen Dank. Ebenfalls guten Rutsch.
Ja, von mir auch. Guten Rutsch. Danke für die Message.
Wir können uns das gerne anschauen, einmal im Monat, die PS Plus Spiele. Ich habe es jetzt gerade offen. Wir können jetzt nicht versprechen, dass wir die immer gleich direkt zocken und reviewen, weil ich meine, der Podcast ist so ein Nebenbei-Ding von uns. Ich habe einen Job und der Chris hat einen Job. Und,
ich habe viele Jobs.
Wir machen das leider nicht Vollzeit, das geht sich einfach nicht aus.
Stimmt. Und aber zum Zeitpunkt der Aufnahme waren ja auch noch nicht die Spiele da. Das habe ich dem Michi auch geschrieben.
Ja.
Ich hätte gerne Greedfall ausprobiert und du hast es ja schon mal gespielt und auch Maneater hätte ich gerne ausprobiert, aber die waren halt einfach noch nicht da.
Wir können gerne immer wieder aber kurz unseren Senf oder unsere Meinung dazu geben und tatsächlich kann ich es in dem Fall auch machen. Ich habe Greedfall gezockt und zwar damals auf dem PC habe ich mir das gekauft und ich erinnere mich, ich glaube, ich habe es heiße 40 Minuten lang gespielt.
Oh, wow, okay. Wieso?
Weil es offenbar so gut war. Also schau, die Steam-Reviews sind größtenteils positiv. Das heißt, das muss jetzt nichts heißen, was ich da sage. Ich finde das Setting sehr, sehr cool. Das ist so halb Fantasy, halb Piratenmäßig, was eigentlich geil ist. Mhm. Und der Entwickler Spiders, der hatte schon mal ein halbwegs gutes Spiel. Das hieß irgendwie, ah Gott, wie hieß das noch schnell? Das war auch so ein
Technomancer.
Der Technomancer, genau, ja. Das war auch so ein Double-A-Rollenspiel, was so fast gut war.
Fast gut.
Greedfall ist für mich die Definition von einem Double-A-Titel, was nicht schlecht ist, ehrlich gesagt.
Nein, das ist okay.
Ich bin der Meinung, das Schöne ist am PS Plus-Spiele, man kann nichts verlieren. Also, genau. Michael, wenn es dich reizt vom Setting, hey, lad's dir runter. Ich fand damals das Kampfsystem sehr, sehr clunky. Und das ist mir schon im Tutorial aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, ei, das ist ein Spiel, das verlangt viele Kämpfe von mir. Und in den ersten 40 Minuten, das hat sich so clunky angefühlt und so... Ja, einfach so steif, das ganze System. Und es hat sich nicht gut angefühlt. Und dann ist es ein bisschen gefallen für mich. Was schade ist, weil ich finde das Setting eigentlich sehr, sehr cool. Und ich glaube, wenn man über das hakelige Kampfsystem hinwegschaut, dann bekommt man ein durchaus gutes Rollenspiel.
Ist das Third Person oder Top Down?
Das ist Third Person. Und es hat auch irgendwie so eine Begleitermechanik, ähnlich wie bei den alten BioWare-Spielen. Mhm. Es macht sehr, sehr viele Dinge richtig, tatsächlich.
Okay.
Also... Wenn einem sowas gefällt, dann kann man sich das schon mal anschauen. Wie gesagt, das Kampfsystem, da war es bei mir leider vorbei. Also ich lege gerade auf solche Dinge lege ich sehr, sehr viel Wert. Und wie gesagt, ich bin immer der Meinung, wenn man es gameplay-technisch nicht hinbekommt, dann macht man halt lieber einen Film oder eine Serie. Gameplay ist für mich eigentlich das Allerwichtigste. Und das war mir bei Greedfall ein bisschen zu blöd. Maneater war großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist vielleicht das stumpfeste, dümmste Spiel, was ich je gezockt habe. Aber es war so lustig. Die Entwickler bezeichnen das ja als Shark PG, was ich, ja, das ist genauso dämlich, wie es klingt. Aber es ist lustig. Du fängst an mit einem kleinen Hai, frisst immer mehr und du machst nichts anderes außer fressen in dem Spiel. Aber du levelst dann deinen Hai hoch und du startest von einem 1-Meter-Hai. Am Schluss war mein Hai dann, ich glaube, irgendwie 10 Meter lang. und du kannst den sogar upgraden mit Sets. Weißt du, also du hast dann so einen Steinhai oder so einen Elektrohai am Schluss und mit Spezialattacken und Set-Boni. Und du hast besondere Gegner wie einen Killerwal oder Krokodile. Und es gibt so ein Polizeisystem wie bei GTA. Wenn du zu viel Scheiße baust, kommen halt so Jäger und Taucher, die dich dann jagen. Aber es ist ehrlich gesagt sehr, sehr hübsch, das Spiel. Es hat ein Update bekommen für die PS5. Das war ein bisschen ein Problem auf der PS4, dass es halt sehr geruckelt hat. Auf der PS5 hast du das Problem jetzt sicher nicht. Es ist so ein bisschen präsentiert wie so eine Naturdokumentation mit so einem Erzähler. Irgendwie so, der Bullenhai ist bla 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 bla. Weißt du, so im Hintergrund sagt er immer so Fakten, teilweise erfundene Fakten, aber ist egal. Und du schaltest immer mehr Gebiete frei. Also es ist auch ein bisschen so Metroidvania-mäßig. Es ist erschreckend viel Abwechslung drin. Du bist in einem Abwasserkanal, du bist irgendwo bei einem Strand unterwegs, du bist im offenen Meer unterwegs, du bist in so einem verlassenen SeaWorld-Areal unterwegs. Es ist halt total stumpf. Du frisst halt nur die ganze Zeit und das Kampfsystem wird nicht großartig besser, weil was soll ein Hai? Ich meine, ja, ich hoffe trotzdem für einen zweiten Teil, weil ich habe in meinem Herzen immer Platz für ein stumpfes, blödes, cooles Spiel. Und es ist was anderes. Wo spielt man schon mal einen Hai?
Ja.
Und es macht wirklich Spaß. Jetzt, wo ich gerade drüber rede, ich kriege gerade wieder Bock. Ich habe es nicht ganz ausgespielt, weil es mir am Schluss, irgendwann wird es dir zu stumpf. Mhm. Also das Spiel trägt sich nicht, leider. Aber ich habe sehr, sehr weit gezockt. Ich habe sicher so 3/4 durchgezockt. Und das war cool. Und jeder, der Haie mag,
auf jeden Fall an.
Schau's dir mal an, ohne Spaß. Das kann ich wirklich empfehlen. Also,
ich freue mich schon auf das neue PS Plus Update, auf Greedfall. Ich hoffe, dass das gut läuft. Bin ich gespannt. Ja. Und Maneater bestimmt auch gut für zwischendurch.
Ich glaube, Shadow of the Tomb Raider ist diesmal auch sogar dabei,
das was
ich
ist auch noch
der, ja, gar nicht irgendwie gezockt habe. Das ist wahrscheinlich der beste Titel.
Das
ist, ja. Also der objektiv beste Titel ja. auf dieser Liste. Ja, ich bin leider auch in die Neuauflage von Tomb Raider nie wirklich reingekippt.
Ich auch nicht.
Damals gab es schon Uncharted und da habe ich mir gedacht, genau. Okay, Uncharted ist halt ja. leider besser.
Ja.
Und ich habe den ersten Teil gespielt von dieser Tomb Raider Neuauflage und den fand ich gut.
Ja,
aber
ich
halt
auch.
Nicht Uncharted gut und damit war es halt dann nicht wirklich. Ja, ja.
Ja, ich habe noch Rise of the Tomb Raider angezockt und irgendwie war dann die Luft raus, dann wollte ich nicht mehr.
Ja.
Keine Ahnung, hat mich
in verlassen. Einer Welt, von wo es Uncharted gibt, hat es ja. Tomb Raider leider schwer, obwohl Uncharted so viel von Tomb Raider gefladert hat.
Ja, tatsächlich.
Also ja, das können wir gerne machen. Einmal im Monat, dass wir kurz drüber schauen. Vielleicht haben wir es getockt, vielleicht nicht. Chris,
ja.
Ich würde ganz gern über ein Thema reden, was mich in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt, wenn es okay ist für dich.
Natürlich.
Weil,
was liegt dir am Herzen?
Mir liegt gerade am Herzen, dass wir beide 2020 sehr viel Geld für Videospiele ausgegeben haben.
Ja, ja.
Was natürlich okay ist, weil eine neue Konsole ist gelauncht worden. Da kauft man sich viele Spiele, da kauft man sich zusätzliche Controller, ein Headset und eine Konsole sowieso. Und ich habe meinen neuen Fernseher auch gleich gekauft. Also das war das teuerste Spielejahr aller Zeiten für mich.
Hm.
Und ich stelle mir jetzt ein bisschen die Frage in letzter Zeit, muss das überhaupt sein? Weil zwei Spiele bringen mich zum Nachdenken. Das erste ist Fortnite. Ein Spiel, was absolut nichts kostet, was genauso viel Spaß macht, egal ob du jetzt 0 Euro dafür ausgibst oder 500 Euro. Also das Spiel wird nicht besser, wenn du Geld ausgibst. Ja, du schaltest mehr Sachen frei, kosmetische Sachen, aber ansonsten das reine Spiel wird nicht besser. Und das zweite Spiel, was genau das Gegenteil ist, ist Godfall. Ein Spiel, was 80 Euro kostet und keine Berechtigung hat, 80 Euro zu kosten. Und auch nicht besser wird dadurch, dass es 80 Euro kostet. Und ich frage mich jetzt wirklich, wie lange werden wir für Spiele noch Vollpreis zahlen, wenn es eigentlich auch völlig gratis geht und gerade die Gratisspiele wie Genshi Impact oder Dota 2 oder Warzone oder Fortnite so viel erfolgreicher sind als alles, was jemals einen Vollpreis drauf hatte?
Also meine Prediction wäre, dass wir immer Vollpreistitel bezahlen werden, weil es immer Leute gibt, die bereit sind, Vollpreistitel zu bezahlen. Am besten veranschaulicht das im Moment Nintendo, die mit ihrer letzten Super Mario Collection eine der herzlosesten Collections ever hingelegt haben, weil die haben prinzipiell nichts daran geändert und sie verlangen 60 Euro dafür. Und solange es Leute gibt, die bereit sind, 60 Euro auszugeben für sowas, wird es auch immer, und das ist jetzt echt nur ein Beispiel, aber es geht einfach darum, es gibt immer Leute, die bereit sind, das zu bezahlen, die 80 Euro oder sogar mehr. Also gerade jetzt das Beispiel auch Witcher, kenne ich einige Leute, die gesagt haben, dafür würde ich 100 Euro oder mehr sogar bezahlen, weil das so gut war, weil ich da so viel Zeit und so viel Spaß hatte. Und das kann ich auch irgendwo verstehen.
Okay.
Bist noch bei mir.
Ich bin
also,
noch bei dir.
Ich sage es immer, das wird es immer geben. Das ist für mich auch so wie die Singleplayer-Erfahrung, im Speziellen die ganzen Sony-Spiele, die sind ja jetzt 10 Euro teurer geworden. Für mich ist das wie ein überteuertes Kino-Eintrittsticket. Ich weiß, da habe ich stundenlang eine richtig krasse Blockbuster-Erfahrung. Und da bin ich bereit, also ich als Chris bin da bereit, dieses Geld zu investieren, weil ich weiß, was es mir verspricht, auch über einen langen Zeitraum. Also ich nehme diesen Vergleich mit dem Kino her, weil ich begebe mich 2 Stunden, 3 Stunden in diesen Raum und habe dort echt eine Mordsunterhaltung, nur ich skaliere das halt in dem Fall auf den Kaufpreis eines Vollpreistitels und weiß einfach, dass ich da längerfristig und auch nach meiner Entscheidungskraft, ich kann spielen, wann ich will und es gehört mir, kann ich entscheiden, was ich mit dem Spiel mache. Und ich weiß, ich habe eine gute Zeit, also und da stehe ich sicher nicht alleine mit meiner Meinung, aber natürlich, ich meine, du hast es jetzt eingangs wunderbar formuliert, 2020 war wahrscheinlich das teuerste Spielejahr überhaupt für viele Leute, sicherlich auch für mich. Ich habe jetzt zwar keinen neuen Fernseher, aber speziell auch durch den Podcast oder einfach durch den Lockdown habe ich viele, oder war ich einfach bereit, muss ich ehrlich sagen, viel mehr Geld in Spiele zu investieren, weil ich wusste, ich bin zu Hause und ich glaube, vielen Leuten geht es da ähnlich. Aber es gibt auch die krassen Gegenbeispiele wie Among Us, das vor 2 Jahren erschienen ist, durch den Lockdown einen unglaublichen Hype erfahren hat, nichts kostet und ja, ein weltweites Phänomen wird und bei den Game Awards abstaubt. Und es wird von 3 Leuten gemacht und es ist gratis am Handy spielbar für alle Leute. Ja, die Spalte könnte eigentlich nicht größer sein im Moment zwischen den Dingen, die sich verkaufen und den Dingen, die funktionieren.
Es ist, also prinzipiell kann ich das nachvollziehen. Ja, ich bin auch der Meinung, für ein cooles Spiel zahle ich gerne Geld. Es ist überhaupt keine Sache. Nur, man kann es ja nicht immer sagen. Weißt du, also weil du hast vorher irgendwie so gesagt, da weiß ich genau, was ich bekomme. Ja, das dachten wir bei Cyberpunk auch. Also es ist ja nicht immer gleich das, was auf der Verpackung oben steht, was dann auch versprochen wird. Und ich glaube, viele Leute ärgern sich wirklich, dass sie 70 Euro für Cyberpunk ausgegeben haben. Ich will jetzt nicht das Negativbeispiel hergeben, weil natürlich
es
sind nicht alle
Spiele David, so das verpackt. Das ist das Negativbeispiel überhaupt. Ja. Ich meine, deswegen reden wir so viel über dieses Spiel. Hier wurde eigentlich betrogen und gelogen, was den Inhalt und die Qualität dieses Spiels...
Gott ja, sei schon. Dank. Also, genau. Ich möchte mich jetzt nicht zu sehr auf dieses Spiel versteifen. was ich damit meine ist, Godfall wäre so viel erfolgreicher, hätte es eine andere Preispolitik. Und nicht nur Preispolitik, ich glaube prinzipiell einfach eine völlig andere... Wäre das Spiel anders ausgelegt. Weil wenn Godfall jetzt gratis wäre... ein PS-Plus-Spiel wie jetzt zum Beispiel dieses Bugsnax und sich das Spiel nur mit Skins finanzieren würde, ich garantiere dir, dann würden das nicht ein paar tausend Leute spielen oder kaufen, dann würden das wahrscheinlich, weil es gratis ist, bei der PS5 quasi dabei liegt, dann würden das hunderttausende Leute spielen. Vielleicht nicht ewig, aber sicher lang genug, um vielleicht mal für einen Skin 5 oder 10 Euro liegen zu lassen. Weil dann spielt man das 20, 30 Stunden und denkt sich, ach komm, ich lasse da jetzt ein bisschen Kohle liegen, ist ja scheißegal, ne? Und damit würden sie sicher mehr verdienen, als mit den paar Leuten, die da jetzt 80 Euro dafür ausgeben. Und das ist einfach so spannend, weil 10 Millionen, nehmen wir jetzt mal so einen Sony-Titel her, die verkaufen sich zwischen 10 und 20 Millionen Mal, was sensationell
ist. Das ist krass.
Für einen Exklusivtitel. Ja. Aber es ist trotzdem ein Fliegenschiss gegen die Spielerzahlen von Warzone oder Fortnite oder Genshin Impact. Ja. Es ist lächerlich wenig. Und 10 Millionen Spieler ist nicht cool. 100 Millionen Spieler. Das ist cool.
Das ist cool.
Und das sind halt so Sachen, wo ich mir halt überlege, gerade auch mit Game Pass, wo jetzt Microsoft, weil Microsoft macht es ganz anders. Microsoft sagt jetzt, egal ob Fable, Halo, Gears of War, in Zukunft auch die Elder Scrolls, Doom, das gibt's alles gratis bei uns.
Ja, ja. Also das ist nämlich das Ding, Subscription Services. Das ist genau. Die dritte Schiene. Ja.
Weil auch PlayStation hat theoretisch die Möglichkeit, mit PS Now das umzustellen. Und ich glaube, dass PlayStation sich das jetzt sehr, sehr genau anschauen muss, wie das bei Microsoft funktioniert. Weil ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass das vielleicht die letzte Generation ist, in der wir wirklich noch Geld für Spiele zahlen. Weil es ist ja auch noch Luna, das war ja, glaube ich, das von Amazon, dieser Streaming-Service, der da jetzt kommt. Ich bin mir sicher, das Ding von Google Stadia wird sich auch anpassen müssen. Mhm. Wir haben EA Origins. Wir haben so viele Möglichkeiten. Ich glaube auch, dass Steam bald mit so einer Subscription daherkommen wird. Also ich glaube einfach, man kann es sich nicht erlauben oder leisten, da irgendwie gar nichts zu machen und einfach zurückzubleiben. Weil irgendwann wird man sich schon denken, okay, Moment mal, wenn ich mir eine Xbox kaufe, bekomme ich alle Spiele gratis für 10, 15 Euro im Monat. Bei der PlayStation muss ich mir die um 80 Euro kaufen. Dann fange ich schon einmal zum Überlegen an, egal wie gut die Spiele sind. Und ja, natürlich, es wird immer eine Hardcore-Gruppe geben wie uns, Chris, für die das selbstverständlich ist, dass wir für ein Spiel wie God of War 80 Euro hinlegen. Scheiß drauf, fürs nächste God of War, ich würde 200 Euro hinlegen, wenn ich sofort
okay,
spielen könnte.
Okay, David, jetzt bleib am Boden.
Okay, ich bleib am Boden, das war jetzt übertrieben. Aber du weißt, was ich meine. Natürlich ist uns ein Spiel wie The Witcher 3, mit dem ich so viel Zeit verbringe und was sich auch trägt über diese Zeit, halt natürlich ist das Geld wert. Aber es gibt auch genug Spiele, die sind das Geld nicht wert. Ich sag's dir ganz im Ernst, Call of Duty, Cold War, Black Ops Dings ist jetzt keine 80 Euro wert. Vor allem, weil Warzone gratis ist. Und ich bin mir sicher, Activision wird sich anschauen, dass sie mit Warzone, ein Free-to-Play-Ableger von Call of Duty, die werden viel mehr Geld umsetzen als mit dem neuen Call of Duty. Und dann werden sie sich ganz genau anschauen, sollen wir wirklich jedes Jahr ein Call of Duty rausbringen? Mhm. Zahlt sich das überhaupt aus mit dem Marketing und mit den Entwicklungskosten? Und das ist wirklich, wirklich spannend.
Ja, solange es Geld bringt, werden sie es machen. Aber ich denke, auch auf lange Sicht werden solche Subscription-Models die Überhand nehmen und du wirst immer mehr sehen von diesen Service-Games oder Service-Marken. Es geht halt wirklich so, wie du sagst, sollte oder es wird vieles in diese Subscription-Richtung gehen, aber das ist halt dann immer die Frage zwischen Qualität und Masse. Ja. Man kann schon viel anbieten, aber wenn nichts Gutes dabei ist, dann wird mich das auch nicht zum Spielen bewegen. Wenn man in die Zukunft schaut, sollte man auch die Vergangenheit betrachten. Das Ganze gab schon mal, diese Diskussion zwischen Qualität und Masse, wenn man zum Beispiel auf Nintendo und Sega-Zeiten zurückschaut. Da gibt es einen klaren Gewinner und der war Nintendo, obwohl Sega viel, viel mehr Spiele hatte und das relativ prominent in den 90ern noch so kommuniziert hat in der Werbung. Aber schlussendlich setzt sich meines Erachtens nach immer die Qualität durch.
Ja, aber und das mit Preispolitik hat ja jetzt nichts mit Qualität zu tun, weil auch ein Free-to-Play-Titel wie Warzone oder Fortnite schon. Hat eine gute Qualität.
Du kannst diese Kosten wahrscheinlich schwieriger ummünzen, weil der Entwicklungsprozess ein anderer ist.
Ehrlich gesagt, das glaube ich gar nicht, weil...
Also es ist ja wichtig, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber du brauchst ein Monetarisierungsmodell, ne? Das muss ja jetzt mal Grundlage sein. Und das heißt, du willst die Spieler lange bei der Stange halten. Aber wenn du Singleplayer-Spiele hast, dann wird das einfach schwer, wenn du da kein Multiplayer rein forcierst, da die Qualität hochzuhalten. Weißt du, was ich meine? Also das Spiel jetzt unbetastet zu lassen und trotzdem irgendwie das Free-to-Play anbieten zu können, wird kaum möglich sein. Also muss man sich echt was anderes überlegen. Ja, aber du willst jetzt wahrscheinlich sagen, ja, Godfall. Überleg dir dieses Godfall-Modell doch mal mit Spielen wie The Last of Us. Ne? Du kriegst es gratis und dann kannst du Skins für die Ellie kaufen. Oder wie stellst du dir das vor?
Also gratis ist immer unter Anführungszeichen.
Natürlich,
weil
das ist
natürlich
eh klar.
Du zahlst eine Subscription dann für den Game Pass oder halt für dieses PS Now, falls Sony sich entscheidet, das auch so zu machen. Ja, also genau. Gratis ist es ja nicht. Ne? Die Möglichkeit gibt's. Ich meine, Ubisoft ist da sehr, sehr dreist mit einem... Also Ubisoft macht irgendwie alles mit Assassin's Creed. Einerseits ist das Vollpreis, andererseits gibt es einen Season Pass und dann kannst du dir zusätzlich Skins auch noch kaufen und irgendwelche kosmetischen Sachen. Also das ist dann natürlich extra dreist in Wahrheit. Wobei ich garantiere dir, ich würde mir wahrscheinlich bei Assassin's Creed Valhalla hätte ich mir Skins gekauft, wenn ich nicht schon 70 Euro für das blöde Spiel bezahlt hätte. Das ist also alles
du, es gibt
geht halt dann auch nicht.
Zigtausende, die zigtausende Euros ausgeben.
Ja, aber wie gesagt, mit ein paar tausend Leute... Davon kann eine Firma nicht leben. Ich wollte einfach nur mal so den Denkanstoß geben, dass Spiele wie Fortnite mehr Kohle bringen als alle Sony First-Party-Titel zusammen.
Ja, das kann man wohl so sagen, ja.
Und das ist ein komplettes Free-to-Play-Spiel und finanziert sich nur mit kosmetischen Sachen und mit Skins. Mhm. Und da muss ich mir halt schon überlegen, inwiefern kann man es noch rechtfertigen, dass man 80 Euro für ein Spiel ausgibt. Bei Singleplayer-Spielen muss ich sagen, ich meine, wie gesagt, Microsoft macht es ja jetzt auch so. Auch die Singleplayer-Spiele, die da jetzt kommen werden, werden komplett im Game Pass gratis sein. Mhm. Wir werden schauen, wie das läuft. Und ich wage jetzt eine Prediction, weil ich bin der Meinung, wenn Halo Infinite rauskommt, es wird das beste Spiel aller Zeiten. Weil das muss jetzt einfach so sein. Weil das Spiel war fertig und jetzt haben sie noch ein Jahr Zeit. Das muss jetzt das beste Polish-Game aller Zeiten werden.
Was für eine Prediction.
Das wird das erfolgreichste Halo ever werden. Und
das
nicht unbedingt, weil es vielleicht besser ist als Halo 3, was, glaube ich, bis jetzt das erfolgreichste war. Ich weiß es gerade nicht. Aber einfach, weil es jeder spielen kann. Also vielleicht nicht jeder, aber jeder kann es auf dem PC zocken. Man kann es auf seiner alten Xbox zocken. Man kann es auf der neuen Xbox zocken. Mhm. Es ist... Der Multiplayer ist prinzipiell, glaube ich, komplett gratis und der Singleplayer und alles andere bekommst du im Game Pass. Und den Battle Royale Modus wird es jetzt auch noch haben. Da werden ganz, ganz viele Leute sagen, ich probiere das jetzt aus, weil kostet ja nichts.
Genau.
Ist ja wurscht. Und ich glaube, stell dir mal vor, God of War hat sich jetzt wie oft verkauft? Gut 10 Millionen Mal?
Circa, wahrscheinlich mehr, aber...
Wahrscheinlich mehr. Sagen wir um den Daumen herum 12 Millionen Mal. Ich bin wirklich froh, dass es jetzt in dieser PS Plus Collection drin ist, dass viele Leute das jetzt gratis zocken können auf ihrer PS5, wenn sie es haben. Dadurch werden das nochmal Millionen Leute erleben, dieses Spiel. Weil es ist schon ein Unterschied. God of War zum Beispiel, okay, du kannst jetzt sagen, 10 Millionen mal 70, du kannst es halt rechnen, dann geht ein bisschen was an den Publisher, ein bisschen was, gut, bei Sony ist es exklusiv, wurscht. Aber du weißt, was ich meine. Oder ich hau's vielleicht in ein Subscription-Modell rein, dann spielen es wahrscheinlich nicht 10 Millionen, sondern 100 Millionen Leute.
Ja, natürlich, dann kann es sein.
Und dann kann ich bei God of War sehr wohl sagen, okay, ein zusätzliches Skin für sein Schild, ein zusätzliches Skin für seine Axt.
Ja, das würden die Leute nicht gut finden. Ich weiß nicht.
Ich glaube, wenn sie es dafür gratis bekommen und das...
Es ist ja immer semi-gratis. Ich meine, du zahlst eine Subscription und dann ist es halt eine Preisfrage. Wenn die Subscription 10 Euro kostet, super. Wenn sie 50 Euro kostet, eher nicht.
Na gut, 50 Euro ist ja Blödsinn. Ja, also 50 Euro natürlich nicht.
Wie weit bist du bereit zu gehen, wenn die mir wirklich hochklassige Spiele im Jahr versprechen, sag mal 10 Stück, die wirkliche Brecher sind, ja, dann würde ich es mir schon überlegen. Da gibt es schlimmere Dinge.
10 Stück ist ja jetzt auch ein bisschen utopisch. Es ist eine einfache Matheaufgabe. Ne? Wenn du jetzt einfach rechnest, okay, ich kaufe mir 3 Vollpreistitel im Jahr, sind 200 Euro um den Dreh herum. Und wenn das Subscription-Modell weniger kostet als 200 Euro, dann ist alles gut. Dann mache ich es. Mhm. Es geht prinzipiell nur darum. Man muss sich einfach am Ende des Jahres anschauen, hat sich das jetzt gelohnt? Es ist im Endeffekt... Wenn Spotify kostet 10 Euro im Monat. Wenn du weniger als 10 Euro Musik konsumierst, zahlt sich Spotify für dich nicht aus.
Ja, ich höre eigentlich nur Podcasts.
Es ist bei Netflix ist es ganz genauso. Netflix 4K kostet 17 Euro im Monat.
Mittlerweile, ja. Das und ist ja auch so ein Ding. Für die man
wenn du nicht im Monat oder am Ende des Jahres halt so und so viele Serien konsumierst oder Filme schaust, man kann sich das ja ausrechnen. Wenn ich sage, okay, ein Film, wenn ich den kaufen würde, das kostet 15 Euro. Das kann man sich ja relativ leicht ausrechnen.
Ja.
Also wenn ich 1-2 Filme schaue im Monat, zahlt sich das schon wieder aus. Und es ist, glaube ich, bei der Game Subscription, also wenn ich mir jetzt den Game Pass anschaue, hey, ich habe so viel gespart beim Game Pass, das ist lächerlich. Mhm. Also das ist wirklich lächerlich. Und ich werde noch viel Geld mit dem Game Pass sparen. Und deswegen frage ich mich, es war einfach nur die Frage, kann sich Sony jetzt wirklich leisten und können sich andere Leute es leisten, das einfach nicht zu machen? Weil, wie gesagt, Halo Infinite, wenn du es kaufst um 70 Euro, spielen das 10 Millionen Leute. So werden es 100 Millionen Leute spielen. Und ich bin auch kein Experte, ich kann nicht sagen, wie die da Geld verdienen damit dann. Also,
das ist nämlich das große Problem. Ne? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Microsoft mit dem Game Pass einen Gewinn macht. Ich nehme an, dass du mal sehr hohe Verluste einfahren musst, um diese Userbase aufzubauen, um quasi auch ja, das auf lange Zeit supporten zu können. Also User bei der Stange zu halten und nachhaltig dann Spiele nachzureichern. Und wirklich, die Roadmap für Microsoft schaut richtig gut aus mit dem Bethesda-Einkauf, der auch nochmal eine Stange Geld kostet, mit dem ganzen... Jetzt haben sie ja wirklich viele Studios, die dann Titel für den Game Pass bereithalten. Ich finde es extrem attraktiv. Also das wirklich, wenn Sony das machen würde, würde ich sofort draufspringen, vor allem halt in der Preisschiene. Aber im Moment, es ist so schwierig, weil ich glaube, das kostet einfach so unglaublich viel Geld. Und im Moment... kann ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube, das, was Sony macht, funktioniert ganz gut. Ich glaube, das, was Nintendo macht, funktioniert ganz gut. Das sind alles Qualitätsspiele, wo die beiden einfach wissen, ich meine, die gibt es seit Jahrzehnten. Die werden jetzt nicht einfach ihre Preismodelle ändern. Und Microsoft will rebelliös sein. Die wissen, dass Subscription-Services der neue heiße Shit sind. Und die werden auch nicht irgendwie in den nächsten Jahren verschwinden, sondern es werden immer mehr Subscription-Services geben. Ich glaube, jeder, der ins Web schaut oder ins Netz und sich ein bisschen auskennt mit den Services da draußen, wird bemerkt haben, dass es überall zu eigentlich Subscription-Services kommt, für die man bezahlen kann. Und es ist echt eine schwierige Entscheidung, weil wir das zu wenig wissen, um genau nachvollziehen zu können, warum das jetzt noch nicht passiert ist, warum sich das nicht auszahlen würde. Traumvorstellung wäre es natürlich, wenn es sowas in Zukunft geben würde. Ich würde dann auch natürlich die Skins in Kauf nehmen, also nicht sprichwörtlich in Kauf nehmen, sondern ich würde das dann zumindest tolerieren, und ich denke, viele andere Spieler würden das dann auch tolerieren, wenn es wirklich Brechertitel, also First-Party-Titel, mehr oder weniger for free bekommen.
Ich glaube, Microsoft hat sich das vor allem sehr genau jetzt angeschaut in der letzten Generation, und sie sind halt draufgekommen, okay, wenn wir weiter so traditionell spielen, dann verlieren wir. Weil Microsoft hat einfach nicht die Qualitätsspiele und diesen starken exklusiven Katalog, um weiter so mit Sony auf diese Art und Weise zu konkurrieren. Weil wir haben ja gesehen, wie es letztes Jahr ausgegangen ist. Ne? Ja. Okay, sie hatten ein durchschnittliches Halo, sie hatten ein ziemlich gutes Gears of War, aber das ist halt kein Vergleich mit dem Roster, was halt einfach Sony auffahren kann. Und deswegen hat einfach Microsoft hat jetzt mutig sein müssen und sagen müssen, okay, wir müssen jetzt riskieren, wir müssen jetzt richtig viele Milliarden in die Hand nehmen, um versuchen, es irgendwie anders zu machen. Weil wenn wir so weitermachen, dann sind wir in spätestens 2 Generationen obsolet. Ja, weil dann verlieren wir halt wirklich komplett an Sony und an Nintendo.
Microsoft hat auch den, ich meine, das ist eine der größten Firmen der Welt, mit einem der höchsten Umsätze der Welt. Die haben natürlich den Anspruch, Marktführer zu sein in den Branchen, in denen sie sind. Und nach Jahren haben die jetzt bestimmt keine Lust, ständig anderen Leuten hinterher zu hecheln, sondern eben so, wie du sagst, hey Leute, wisst ihr was, wir machen mal was komplett anderes und schauen, wie die Konkurrenz agiert und schauen, wie das unsere Fans finden. Und die Fans finden super, weil es viel zu spielen gibt, und die Konkurrenz, ja, wird unter Druck gesetzt. Ich bin gespannt, ob die nachziehen, wie sie nachziehen. Die PlayStation Plus Collection ist ja schon der erste Schritt dazu. Ich glaube, die wird auch bleiben, aber ich glaube auch Vollpreistitel werden noch langfristig bleiben. Also auch über die nächsten Generationen hinweg werden wir immer viel Geld bezahlen für gute Spiele.
Ich glaube, wir werden weiterhin Geld bezahlen, das auf jeden Fall, aber ich glaube tatsächlich, dass sich das sehr, sehr stark ändern wird. Also ich wage jetzt mal die Prediction, dass das die letzte Generation ist, wo wir wirklich ein Spiel bezahlen. Auch mit so Dingen wie xCloud, dass du die Spiele in Zukunft streamen kannst, das wird auch immer wichtiger, Internet wird immer besser. Wie gesagt, wenn ich Halo Infinite spielen will, wenn das Spiel draußen ist, brauche ich vielleicht echt nur noch einen Microsoft USB-Stick, den ich an meinen Smart-TV anstecke, und zack. Und das war's dann im Endeffekt. Ja. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die PS6 vielleicht dann was Ähnliches wird. Also es ist spannend. Ich glaube, die Generation wird sicher eine der spannendsten. Ich glaube, diese Generation wird wegweisend sein. Wo gehen die Spiele hin? Was setzt sich da jetzt wirklich durch? Wird Streaming sein? Wird es nach wie vor kaufen sein? Wird es Subscription sein? Wird es Free-to-Play sein? Ja. Das wird jetzt das Spiel auf jeden Fall verändern. Und wir werden dann schauen, ob am Endeffekt, ich bin gespannt, ob Microsoft in 5 Jahren sagt, fuck, wir verdienen so viel Geld mit diesem scheiß Game Pass. Oder ob Microsoft nach 5 Jahren sagt, okay, wir müssen da jetzt was ändern, wir müssen den Preis erhöhen, wir müssen alles anders machen, weil wir kommen aus den roten Zahlen nicht raus.
Kann beides sein. Ja, bin ich auch sehr gespannt.
Ja. Chris, spannendes Thema. Schauen wir mal, wie es da weitergeht, auf jeden Fall.
Schauen wir mal, wie viel Geld wir dieses Jahr ausgeben.
Ja, weniger.
Das habe ich mir auch vorgenommen.
Aber hauptsächlich deswegen, weil ich keine Konsole kaufen muss. Hoffentlich.
Ja, hoffentlich.
Ich hoffe, ich muss mir keine Xbox kaufen. falls ihr irgendwelche Fragen habt, macht es wieder Michael. Schreibt uns einfach an auf Instagram. david.aka.jindy oder den Chris unter @hexabeer. Wir machen natürlich auch im neuen Jahr weiter wöchentlich eine Session, eine Therapiesitzung mit euch. Falls ihr auch mal Themen habt, über die wir reden sollen, oder gewisse Spiele, sehr, sehr gerne einfach schreiben. Wir schauen uns das an, ob wir es irgendwie unterbringen können. Schön, dass ihr immer noch da seid, auch im neuen Jahr. Hoffen wir, dass es besser wird. Und wir freuen uns natürlich auf viele tolle Spiele in diesem Jahr. Und ansonsten, danke fürs Zuhören.
Macht es gut. Danke fürs Zuhören. Ciao.